Bosses Bundesliga Blog. Manchmal ist die Planung für meinen Podcast auch etwas kurios. Da habe ich zu Beginn der letzten Woche einen Gast eingeladen, um mit ihm über die Fußballszene zu sprechen. Dann kommt auf einmal das Derby Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und das Thema Derby, was ich heute ganz gerne vorstellen möchte, wird auf einmal ganz brisant. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog. Die Saison beginnt am kommenden Wochenende in der Bundesliga. Ja, den DFB-Pokal am letzten Wochenende haben wir natürlich alle verfolgt mit den Ereignissen in Mannheim. Und ich hatte so gedacht, zu Beginn der neuen Saison, also neue Bundesliga-Saison, lasse ich doch mal irgendwie jemanden zu mir als Gast kommen, mit dem ich über das Thema Derby spreche. Warum haben Derbys so eine besondere Bedeutung? Woran liegt das? Da gab es auch die Zusage von meinem Gast Stefanie Moldenhauer. Dann die Zwischenfälle in Mannheim und dann macht es das Gespräch heute noch interessanter, noch aktueller, vielleicht auch noch brisanter. Wer ist denn Stefanie Moldenhauer? Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der COFAS. Ja, das ist ein langer Name. COFAS sind 5 Buchstaben, Kompetenzgruppe, Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit. Da steckt hinter COFAS eine Organisation, die sehr, sehr nah dran ist an den Fanszenen, durchaus auch an den Hooligans, ganz genau weiß, welche Bedeutung die Derbys haben und warum sie für Fans eben was Besonderes sind. Und deswegen hatte ich mich sehr gefreut auf Stefanie Moldenhauer. Habe ich natürlich erst recht, nachdem ich die Vorfälle in Mannheim gesehen habe und wusste, na, das Gespräch wird ja noch interessanter. Und das ist es geworden. Ihr werdet es gleich hören mit der Stefanie Moldenhauer über Derbys und über die Vorfälle, die in Mannheim passiert sind. Bevor das losgeht, darf ich mich noch mal kurz vorstellen, liebe Fußballfreunde. Ich bin Ralf Bosse, seit 34 Jahren Fußballkommentator, arbeite fürs Fernsehen, für Radio und für Streamingstationen, habe über 2000 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentieren dürfen, Welt- und Europameisterschaften live übertragen, seit vielen, vielen Jahren Podcaster mit Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr mich finden wollt, das geht auf den sozialen Medien eigentlich ganz gut. Facebook, LinkedIn, Instagram und X. Es gibt eine Homepage, ralfbosse.de mit einem Kontaktformular. Und wenn ihr Bock habt, diesen Podcast zu abonnieren, Bosses Bundesliga-Blog, jede Woche donnerstags gibt es eine neue Folge. Kostet ja nichts, also gerne mal dieses Abonnement abschließen und dann seid ihr jede Woche gerne dabei. Jetzt das Gespräch mit Stefanie Moldenhauer, die wissenschaftliche Mitarbeiterin von COFAS. Das Derby, was für eine Bedeutung hat es generell und was genau ist in Mannheim passiert? Eine Dame, die sich sehr, sehr gut auskennt mit der Fußball-Fanszene und den Fragen rund ums Derby. Wie ist denn das so? Warum ist denn da so ein Derby so was Besonderes? Warum fiebern die Fans da den Derbys entgegen, wenn der Spielplan veröffentlicht worden ist? Nee, nicht der erste Spieltag, nicht das erste Heimspiel. Nein, wann ist das Derby? Das ist wahrscheinlich immer das, was als erste geguckt wird. Ich darf mit Stefanie Moldenhauer sprechen. Die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei COFAS. Frau Moldenhauer, ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal mit anfangen. Da sind 5 Buchstaben, das weiß ich. F würde ich jetzt vermuten, könnte für Fußball stehen. Aber COFAS, was ist denn das?
COFAS hat einen sehr langen Namen ausgesprochen. Und zwar ist das die Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit. Und ich bin sehr dankbar, dass meine Organisation ein so hübsches, kurzes Kürzel gefunden hat für den doch etwas längeren Namen.
Ja, der ist in der Szene durchaus bekannt, als ich auch überlegt habe, Mensch, Derbys und so weiter, wer könnte der Ansprechpartner mal sein? Da bin ich eben auf COFAS gekommen. Sie haben es angedeutet, ihr macht soziale Arbeit im Bereich Fankultur und seid eben ganz nah dran an den Fans und versucht dort zu helfen, um, ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, wo wir uns terminiert haben. dass das nicht passiert, was in Mannheim passiert ist gegen Kaiserslautern, dass es da bei Derbys diese Probleme gibt. Aber Frau Boldauer, vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an, die ich auch so am Anfang gestellt habe. Derby. Derby ist alleine der Name. Derby macht ja schon so viel klar, dass jeder weiß, das muss wohl was Besonderes sein. Was macht aus Ihrer Sicht denn so ein Derby so emotional viel intensiver als ein ja ganz normales Fußballspiel?
Ja, also das ist es tatsächlich und das Derby ist halt einfach selber dieses gewisse Extra, was auf so ein normales Fußballspiel einfach oben drauf kommt. Wir haben es da mit einer Konstellation, mit einer ganz besonderen Konstellation an Faktoren zu tun. Also wir haben auf der einen Seite bei Derbys diese gewisse regionale Nähe, ne? Also es kann ganz nah sein, zum Beispiel innerhalb einer Stadt, das können benachbarte Städte sein, aber auch eine begrenzte Region. Dann hat man noch diese gewisse Tradition, also ich sag mal, zwei Mannschaften, die sich zum ersten Mal begegnen, das ist noch lange kein Derby, das muss man sich auch erarbeiten, dass es ein Derby wird. Da steckt viel Geschichte dahinter. Und dann haben wir eine ganz spezifische Sonderform des Wettkampfs, der Rivalität, was sich auch so ein bisschen ein Stück weit daraus ergibt, was ich gerade gesagt habe. Und ja, diese Rivalität, die einfach zum Fußball dazu gehört, ne? Es ist nun mal ein Wettkampfsport, da messen sich zwei Mannschaften, das überträgt sich auf Fans. Und das ist ja auch erstmal was Schönes, ne? Also sich zu messen. Menschen wollen sich einfach messen, das beobachten wir schon im Kindesalter. Und dann hat man diese Punkte, regionale Nähe, Tradition, Wettkampf, Rivalität. Und die lösen bei fast allen Fans eigentlich dieses Kribbeln aus, ne? Diese positive, emotionale Anspannung. Da geht es nicht nur um 3 Punkte, da geht es vielleicht auch nicht um den Platz in der Tabelle. Da geht es um weitere Fragen, nämlich, wer ist der beste Verein der Stadt oder der Region? Wer wird in dieser langen Geschichte der glückliche Sieger diesmal sein? Also da kommt ganz viel zusammen.
Ich habe manchmal so den Eindruck, Derby ist auch Nachbarschaft. Das ist auch Neid. Das ist auch quasi jeden Tag das Derby mit dem Nachbarn, guckt der schon wieder ein neues Auto. Mann, wieso denn das? Da haben wir ja das, was ich sagen, regionale Nähe. Tradition, man ist schon seit 20 Jahren Nachbarn nebenbei. Und die Rivalität, wieso hat der das, was ich nicht habe? Erleben wir eigentlich so in unserem Leben jeden Tag so Mini-Derbys, jetzt nicht auf der Fußballebene, sondern im alltäglichen Leben?
Ja, ich würde es gar nicht so auf Neid beziehen. Ich glaube, Derbys haben erstmal eine sehr positive emotionale Anspannung. Ne? Also da geht es wirklich um das Messen. Und das ist dann auch ein Stück weit emotionaler. Also das ist, das braucht man dann auch. Und da geht es wirklich darum zu gucken, wer ist hier gerade der Beste. Weniger so, Neid würde ich da noch gar nicht so drin sehen. Also natürlich, eine Niederlage im Derby, die ist deutlich schwieriger zu verkraften vielleicht als eine andere Niederlage. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass Derbys grundsätzlich eher positiv besetzt sind. So, generell.
Weil man sich darauf freut, weil es wieder gegen den Gegner geht. Und wir sind ja sowieso schon seit 5 Spielen ungeschlagen. Oder wir sind endlich mal dran, immer hauen die uns weg. Also es geht nicht nur darum, dass man gegen einen sportlich stärkeren Gegner antritt. Das kann ja durchaus der Fall sein, dass der vermeintliche Derby-Gegner, der Nachbar, ja eben qualitativ besser ist. Aber es ist gar nicht so entscheidend, sondern es geht einfach nur darum, dass das eben der Nachbar ist und den wollen wir schlagen. Fertig ist, ob der besser oder schlechter ist, völlig egal.
Genau, das ist genau das, was dahinter steckt. Na, also das ist einfach mal Derbys so eine lange Geschichte haben und eine Geschichte ohne Ende haben. Also so eine Derby-Geschichte endet ja nicht. Also die hält halt an bis zur nächsten Begegnung. Und darum will man jetzt in diesem Moment möchte man natürlich gewinnen. Also man möchte ja immer gewinnen. Also ich gehe ja nicht zum Fußball, weil ich da mit einem Unentschieden raus möchte, sondern ich will ja eigentlich, dass meine Mannschaft gewinnt. Und dann hat man eben so diese Geschichten und die werden ja auch über Generationen weitergegeben. Also unsere Großeltern, unsere Eltern geben das ja alles weiter. Dann hat man so Stadtrivalitäten, die auch jenseits des Fußballs bestehen. Ne? Also und diese, ich sag mal, so ein Stück weit zelebrierte Ablehnung da drin, die ist ja auch eigentlich mit so einem Augenzwinkern zu verstehen. Ne? Also da werden große Geschichten erzählt, der ganze Verein ist involviert, die Stadt, die lokalen Medien berichten darüber. Also wenn Derby ist, ist immer, immer was drauf und die Geschichten werden weitererzählt. Das ist schon, ja, das ist schon das Besondere daran.
Eine lange Geschichte ohne Ende, aber auch eine lange Geschichte mit Unterbrechung vielleicht. Wir denken an Borussia Dortmund, Schalke 04. die Königsblauen abgestiegen und die Schwarz-Gelben sagen, gut, dass sie weg sind. Aber wäre auch wieder schön, wenn sie wieder aufsteigen, weil dann haben wir das Derby ja wieder. Also man vermisst dann durchaus auch den Nachbarn. In dieser Saison gibt es ja das Duell wieder. Man sagt ja gerne, Dortmund Schalke, das Mutter der Derbys. Das stimmt ja eigentlich überhaupt nicht. Ne? Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig ist so das Mutter aller Derbys. Was viele Fußballfans zum einen gar nicht wissen. Und zum anderen die Frage an Sie, Stefanie Molnauer, stimmt das überhaupt?
Ach, ich würde das überhaupt gar nicht daran machen, welches Derby war zuerst da, welches Derby gibt es lange. Ich glaube, Fußballfans lieben einfach ihre Derbys und die sind für sie wichtig. Und dann ist halt für eine Dortmunderin das Derby aller Derbys. Und für eine Braunschweigerin ist es eben das Hannover-Braunschweig-Derby. Ich glaube, das ist sowas Regionales und sowas Spezifisches einfach und auch ein Stück weit jenseits der Ligen. Also gerade, was Sie gesagt haben mit diesem, naja, man ist froh, dass sie abgestiegen sind, man hat so ein bisschen Häme, aber eigentlich vermisst man das total und ist froh, wenn man sich dann doch wieder irgendwie begegnet. Und bis dahin hält man halt die Derby-Geschichten über Erzählungen aufrecht. Na, dann wird eben weiterhin darüber gesprochen, es wird auch weiterhin zelebriert. Also man lässt das nicht so ganz, ganz ab. Abfallen.
Vielleicht können wir uns noch ein bisschen auf den Kohlenpott mal konzentrieren, weil es da ja eben sehr, sehr viele Derbys gibt. Ja. Mittlerweile auch in der Bundesliga wieder, ich glaube, 6 Vereine aus Nordrhein-Westfalen ist lange Zeit nicht der Fall gewesen. Da glaube ich, ist das genauso. Von Montag bis Freitag arbeitet man vielleicht im selben Unternehmen. Der eine ist Königsblau, der andere Schwarz-Gelb. Ihr kriegt sowieso am Wochenende einen auf den Hintern und was nicht alles. Dann gibt es das Ergebnis, wo Montag, Dienstag nochmal drüber gesprochen wird. Und dann ist man, glaube ich, aber auch wieder so wieder beruhigt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir Spaß gehabt, jetzt habt ihr gewonnen, beim nächsten Mal sind wir dran, gibt ein paar Sprüche und dann ist es okay. Also es ist eine Rivalität, die natürlich sportlich ausgetragen wird, wo man sich als Fan darüber freut, generell, dass der eine Verein gewonnen hat und dann auch noch gegen den verhassten Nachbarn, das macht ja noch mehr Spaß. Aber wann ist denn aus Ihrer Sicht so der nächste Schritt, wo man sagt, jetzt gehe ich drüber weg aus dieser sportlichen Rivalität, wird es jetzt eine echte Feindschaft?
Das ist wirklich, also von sportlicher Rivalität bis Feindschaft ist durchaus ein längerer Weg, ne? Naja, der kann sich entwickeln. Und das Ding ist, all die positiven Aspekte von Derbys, insbesondere diese positive emotionale Anspannung und dass es da einfach um mehr geht als um 3 Punkte, all das kann unter Umständen Dynamiken beeinflussen, die von Rivalität bis hin zur Feindschaft sich entwickeln. Und da ist vielleicht auch erstmal wichtig, dass es sich ja gar nicht nur um die sportliche Rivalität handelt, sondern das, was ich eben meinte, halt die Frage von Tradition der Vereine, der Regionen, der Städte, die tragen ja auch alle Rivalitätsmomente in sich. Also auch außerhalb des Fußballs. Man kann sich ja gerade, wenn man so im Rheinland guckt oder im Pott auch, gewisse Songs, wo das auch zelebriert wird. Und da kommen schon so ein paar Rivalitäten eigentlich zusammen und dann eben die Emotionalität da drauf, das gewisse Mehr, das ist schon anfällig dafür, ich sag mal, dass der eine oder die andere sich vielleicht sehr stark damit identifiziert und auch diese lange Geschichte, die Derbys haben. Also man will sich ja immer wieder übertreffen in den Choreos, in dem Support, dass man lauter ist, dass mehr Leute mitgemacht hat, dass man länger gehüpft ist. Also es gehört ja alles dazu und das kann aber unter Umständen Dynamiken beeinflussen, die sich dann ungünstig entwickeln. Und es ist auch eine Frage, wie sehr mein Fansein mich als Person formt. Also ich meine, Fans sind ja in der Regel mehr als nur das. Sie sind ne, Töchter, Väter, Angestellte, Schüler, Studentin, was auch immer. Aber wenn mein Fansein sehr viel von meiner Person, von meinem Selbst einnimmt, dann kann so eine Überidentifikation stattfinden. Und wir sind ja in dieser Wettbewerbslogik sowieso schon sehr stark in diesem Wir gegen die. Das ist ja darin angelegt. Und das begünstigt unter Umständen Entwicklung von Feindschaften. Und dann haben wir natürlich auch die Entwicklung am Spieltag selber oder da drumherum. Also haben wir es mit so einer positiven, aufgeregten Derby-Stimmung zu tun oder finden wir vielleicht auch eher aggressive Verhaltensweisen, zum Beispiel auf dem Platz oder in der Art und Weise, wie bestimmte Dinge ausgesprochen werden. Vielleicht auch, wie die mediale Darstellung ist. Also wird immer nur die negativen Aspekte der letzten Derby-Begegnung hochgeholt oder konzentriert man sich wirklich auf das Positive? Das alles zahlt darauf ein, aber bis sich so eine ausgewiesene Feindschaft entwickelt hat, da muss schon sehr viel passieren. Auch wenn das, ich sag mal, oft aggressiv klingt oder wird, sind wir ganz oft noch im Bereich der Gegnerschaft. Also auch wenn da Begriffe fallen wie der Feind oder wir haben hier eine Feindschaft, wir sind oft noch bei Rivalität und Gegnerschaft. Und der Unterschied ist, und der ist ganz entscheidend, bei einer Rivalität oder einer Gegnerschaft habe ich immer noch Anerkennung für mein Gegenüber. Also auch in den Fankurven, da will ich mich messen. Da bin ich jetzt vielleicht nicht gerade sehr happy, wenn der andere stärker, lauter oder besser oder größer ist. Aber irgendwie, wie Sie eben schon gesagt haben, ich komme da schon drüber weg. Oftmals bleibt aber die Anerkennung des Gegenübers so ein zentrales Moment. Wenn auch vielleicht eher heimlich, wenn man das vielleicht auch nicht öffentlich zugeben will. Aber das ist jemand, mit dem ich mich messen will. Mit Feinden, für die habe ich nichts übrig als Hass oder den Willen, sie zu vernichten. Ne? Da ist nichts mit Anerkennung. Das ist dann vorbei. Mit denen will ich mich auch gar nicht mehr messen. Die will ich weghaben. Jetzt nicht gerade als Mensch, so weit geht es dann auch nicht, aber da braucht es eine deutlich härtere Ablehnung. Und was wir beobachten können, ist, dass wir hier dann auch eine deutlich stärkere Legitimation für beispielsweise abweichendes Verhalten den anderen gegenüber feststellen können. Und da muss man den moralischen Kompass, glaube ich, ein Stück weit schon sehr stark verlassen, dass man wirklich in der Feindschaft angekommen ist. Oftmals sind es dann eben sehr starke Rivalitäten, die als sogenannte Feindschaft zelebriert werden. Also, aber die Entwicklung dahin, da braucht man schon ein bisschen.
Aber das ist ja schon ungewöhnlich. Diese Entwicklung können wir ja vielleicht auch an Wochentagen festmachen. Ich weiß, am Montag, Samstag ist Derby. Vielleicht kenne ich schon den einen oder anderen aus meiner Bekanntschaft, aus der Verwandtschaft, Freundeskreis, der ist Fan vom Gegner, von meinem Derby-Gegner. Also drücke ich dem schon ein paar Sprüche rein, der wird spätestens Dienstag zurückschießen, dann wird es Mittwoch weiter geflaxt und am Donnerstag und dann geht's hin zum Spiel. Jetzt fahre ich zum Spiel hin und bin Samstagmorgen immer noch so, dass ich sage, die hauen wir heute weg. Heute sind wir besser, ist heute unser Tag, wir sind klar, wie Gegner hat der und der nicht dabei. Und dann bin ich im Stadion. Ab welchem Punkt glauben Sie denn, dass der bis dahin ja noch relativ ruhige, normale Fußballfan, der sich auf das Spiel freut, aber natürlich innerlich sagt, die hauen wir weg, dass der auf einmal angezündet wird, aggressiert wird und sagt, die hauen wir weg, dann machen wir jetzt persönlich. Jetzt haue ich wirklich auf die Fresse, weil der gehört ja zu den anderen. Bis dahin ist ja eigentlich von Montag bis Ankunftsstadion noch nichts von Gewalt die Rede. Auch der, ich möchte behaupten, der größte Teil der Fans ist in dem Moment auch noch nicht bereit, drauf zu hauen. Aber irgendwann knallt es. Nun bin ich selber Kuttenträger gewesen, habe im Block 16 auf dem Bökelberg gestanden, jahrelang mitgemacht. Ich wusste genau, wenn ich im Block 16 auf einmal von hinten angeschubst wurde, dass 10 Minuten später in der Gästekurve die Fans durch die Luft fliegen, weil unsere Hooligans sich auf den Weg gemacht haben. Das wusstest du genau. Die Chevignon Fighter, die bei schönstem Sonnenschein den Regenschirm in der Hand hatten, wusstest du genau. Aha, guck, 10 Minuten bis zum Abpfiff. Gleich knallt es da drüben und so war es dann auch. Konnte man sich drauf verlassen. Ich sag mal, eine gewisse Geschichte, die auch mit Regeln noch abgelaufen ist. Wer am Boden lag, Feierabend, Finale. Das ist ja alles überschritten worden. Wann glauben Sie, ist denn dieser zeitliche Punkt am Spieltag da, wo ein normaler Fan auf einmal überdreht und sagt, jetzt hau ich drauf?
Das kann man komplett von Feindschaft lösen, weil wir das auch bei Rivalität und Gegnerschaft haben. Auch da kann es eskalieren. Und das hat eben mit dieser Anspannung zu tun. Wenn diese positive emotionale Anspannung in so eine negative, wir nennen das in der Konfliktsoziologie, Konfrontationsanspannung kippt. Also wo man sehr konfrontativ auf einmal aufgestellt ist, wo sehr viele negative Emotionen auch mit hinzukommen. Also wenn das kippt, ja, wobei kippen ist auch nicht der richtige Begriff. Auch das entwickelt sich im Laufe des Spielverlaufs oder auch der Woche vorher schon. Wenn dann so eine Provokation kommt oder eine blöde Situation auf dem Spielfeld oder von mir aus auch irgendeine Erinnerung an die letzte Begegnung, dann kommt vielleicht hinzu, auch die Sicherheitsakteure spüren vielleicht, oh, die Entwicklung geht in so eine negative Richtung, machen sich sichtbarer, was ja auch nochmal bei allen so die Anspannung ein bisschen stärker hervorholt und auch so eine Anzeige davon ist, oh, hier kann was passieren, was Negatives. Also wenn sich das so peu à peu in Richtung sehr starker, negativer, emotionaler Anspannung, Konfrontationsanspannung steigert, dann muss sich das einfach irgendwann entladen. Das ist dann auch nicht mehr kontrollierbar, weil das innerlich sehr viel mit Menschen macht. Und es gibt so einen Sozialpsychologen, Baumeister heißt das, der hat vor 70 Jahren schon darauf hingewiesen, dass Selbstkontrolle ein Muskel ist. Und wenn der zu lange überbeansprucht wird, Ja, dann gibt er halt irgendwann nach. Und dann braucht es manchmal nur diesen einen Funken, in dem sich alles entlädt. Und das Interessante dabei ist, zu diesem Zeitpunkt braucht man dann auch keine Schuldfrage mehr stellen. Dann ist bereits so viel zusammengekommen, dass wir so eine hochdynamische Situation haben mit sehr vielen Faktoren. Da entlädt es sich. Jetzt kann natürlich, wenn dann ein Tor fällt, kann sich das ja auch in dem Jubel entladen. Das Problem ist halt nur, das Tor für die einen ist halt die negative Anspannung für die anderen. Und das sind so Momente, warum Derbys so anfällig dafür sind, dass, ich sag auch mal, also was wir sehr gut beobachten können, ich habe eine Zeit lang teilnehmende Beobachtungen gemacht im Fußball im Rahmen meiner Forschung, was wir sehr gut beobachten können, ist, dass so eine, dass diese emotionale Entladung gar nicht nur immer bei, ich sag jetzt mal, aktiven Fanszenen, Ultrakulturen oder so zu beobachten sind, sondern dass insbesondere Menschen, die gar nicht so eine Überidentifikation haben, so in dieser Konfrontationsanspannung gefangen sind, dass auch die dazu neigen, naja, die Eskalationsspirale eher mal mit hochzutreiben. Und in der Regel sind wir Menschen sehr gut da drin, wenn diese Selbstkontrolle nachgelassen hat, uns schnell wieder zu fangen und schnell wieder Selbstkontrolle ausüben zu können, die Fähigkeit dazu zu haben. Und das hat so viel mit dieser Gruppendynamik zu tun. Das hat so viel mit diesem Ganzen drumherum zu tun. Das hat auch gerade mit dem, was Sie gesagt haben, dieses Derby, das baut sich ja nicht zwei Tage vorher auf, sondern das geht mit Veröffentlichung des Spielplans, dann vielleicht auch noch Rivalitäten. Ich bin Fan von Arminia Bielefeld, meine Lieblingskollegin damals ist Fan von Osnabrück. Also wir haben das über Wochen im Büro zelebriert. Das steigert sich natürlich. Auch dieses Piesacken, auch das steigert sich. Und das sind alles Punkte, die können unter Umständen zu sehr negativen Entwicklungen führen, wo sich das dann entlädt.
Interessant, Sie haben es auch gerade angedeutet, dass aus der Situation heraus diese Entladung passieren kann, dass man bis dahin eigentlich noch recht ruhig ist. Dann kommt diese Gruppendynamik, im Englischen Tribe oder Firm, wie man sie dann nennen möchte, wo auf einmal aus einem 10 oder 50 werden. Und schon hat man das Gefühl, jo, jetzt sind wir hier, ich nenne es mal eine Armee, wir sind stark und jetzt zusammen auf jeden Fall. Ich alleine nie, im Gegenteil. Aber mit allen anderen zusammen, jetzt bin ich ein Teil von dieser Welle, die losschwappt und sagt, dem Gegner haben wir jetzt aufs Maul. Das haben wir beide gar nicht gewusst, als wir uns für heute terminiert hatten, von Waldhof Mannheim, Kaiserslautern oder gar nicht, also ich habe nicht dran gedacht, klar, Derby, ja, wie es ausgegangen ist und was passiert ist, das wissen wir jetzt. 85 Menschen sind verletzt worden, darunter 95 Polizisten, 1400 Einsatzkräfte im Einsatz, über 1 Million soll dieser Euro, 1 Million Euro, soll dieser Einsatz gekostet haben. Und wenn ich so alles, ich habe das eigentlich ganz gut verfolgen können an dem Tag, wenn ich das so in meiner richtigen zeitlichen Reihenfolge im Kopf zusammenschiebe, da habe ich zu diesem Ablauf echt viele Fragen. Der beginnt bei der Öffnung der Gästekurve, wo die Fans vom 1. FC Kaiserslautern, für mich zumindest erkennbar, sich oben am Treppeneingang in den Block erstmal sammeln. Dann haben wir die ganzen, die mit ihren Sturmhauben dort stehen, die ersten Bengalos zünden und dann mit Gebrüll rein in den Block. Das ist ja dann nicht mehr aus der Situation heraus so zufällig entstanden, sondern geplant. Also wir haben ja ganz offensichtlich auch Bewegungen, die gerade bei Derbys sehr, sehr aktiv werden, wo man sagt, so, wir gehen hin zum Spiel sowieso, ist klar. Dann werden wir uns mit unserer ganzen Gruppe, wer auch immer das ist, ob nun eine Fanclub, muss man es ja nennen, oder mehrere, schließen wir uns zusammen. Wir setzen uns die Sturmhauben auf, entweder weil wir sowieso Stadionverbot haben, gar nicht hin dürfen, aber wir gehen trotzdem, wollen nicht erkannt werden, oder wir wissen, dass wir was machen werden, was gesetzlich verboten ist und deswegen soll man uns nicht erkennen. Und dann mit Gebrüll rein. Also das ist ja keine Explosion aus der Situation, sondern geplant. Warum findet man das vor allen Dingen bei Derbys?
Das ist das, was ich gerade eben meinte mit, da kommt die Derby-Geschichte. Die ganze Derby-Geschichte ist eine Situation. Und man will sich natürlich in, ich sag mal, seinem Auftreten übertrumpfen. Und da ist es natürlich aus Logik jetzt dieser Gruppe, nicht aus meiner, aber aus Logik der Gruppe, Nachvollziehbar, dass sie sagen, wir gehen da mit viel Tamtam rein. Ich meine, die Situation, das Stadion war noch halb leer. Das war keine Inszenierung den anderen Menschen oder den Fernsehaufnahmen gegenüber, sondern das war, wir wollen hier auftreten, wir wollen martialisch auftreten. Ich glaube auch nicht, dass die Sturm haben von StadionverbotlerInnen waren, sondern dass das wirklich auch zu diesem, also klar, natürlich, weil Pyrotechnik verboten ist, ein Stück weit, aber auch nochmal zu diesem Gesamtbild der Stärke, des wir sind jetzt da und wir kommen hier mit viel Tamtam rein. Also das heißt nicht, dass ich das gutheiße, ne, aber das ist so eine Erklärung dahinter, dass man von Anfang an eigentlich setzen will, wir sind da und wir sind da, um zu gewinnen. So, und das ist nicht diese situative Entladung aus der Anspannung, aber das hat schon auch mit dieser Gesamtgeschichte zu tun. Na, also, dass man da sein will. Und die Gegenseite war ja dann auch sehr schnell da, sich sehr präsent und sehr laut darzustellen.
Also ich vergleiche das ja ganz gerne mit Gorillas. Da stehen sich zwei gegenüber, kloppen sich auf die Brust und dann gehen sie nach Hause. Aber ich habe dem Gegner erstmal gezeigt, wie stark ich bin. Ich sag mal ganz vorsichtig, ich hätte ja vielleicht noch ein bisschen Verständnis dafür, wenn man sagt, Lauf dann auf der einen Seite, Waldorf auf der anderen. Die brüllen sich ein bisschen an, die machen ihre Sprüche, die machen ein bisschen hier Posing. Und dann ist das Thema durch. Aber die Grenze wird ja nicht nur verschoben, sondern wird ja komplett aufgehoben. Ich möchte mal den meisten dieser Fans zumindest so gut halten, dass sie im normalen Privatleben nicht so aggressiv unterwegs sind, hoffe ich zumindest. Sie würden jetzt nicht sofort, was weiß ich, wenn einer über die rote Ampel fährt, sofort hinterher rennen und ihm den Bengalo in die Jacke stecken. Mhm. Also da sind hier alle ganz pflegeleicht. Jetzt haben wir schon gesagt, der Massentierhaltung werden die jetzt total hyperaktiv und sagen, jetzt sind wir unschlagbar, jetzt hauen wir sie alle weg. Wieso werden dann die normalen menschlichen Grenzen, die wir so vom menschlichen Verhalten her eigentlich kennen und im Alltag auch bewahren, so verschoben oder fast schon aufgehoben? Macht das einer, der Capo sicherlich nicht, der hat andere Aufgaben. Gibt es in dieser Hooligan-Bewegung einer, der das Sagen hat, oder ist es dann auch wieder aus sich selbst heraus? Also es gibt ja nun Hooligan-TV zum Beispiel bei Facebook, wo man ja 1000 Videos davon sehen kann. Und dann ist ja auch immer wieder dieses Posing, einige gehen vorne weg, dann droht man, dann gehen wir wieder zurück, weil die anderen kommen. Alles, ja, Spielerei wertet es ab, das ist es nicht. Aber so ein bisschen hin und her, wir sind gut, ihr seid gut und dann geht's entweder weiter oder eben nicht. Ist es eine Person, die sagt, so jetzt geht's weiter, über das normale Verhalten hinaus? Ist es aus sich selbst heraus? Wie kann man das bewerten, dass es denn doch den Schritt zu weit geht?
Ja, das ist eben genau dieser Punkt der Entwicklung, ne? Also das ist nicht, dass da eine Ansage kommt. So, und jetzt überschreiten wir mal alle unsere Linien. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, ohne das jetzt gezielt zu wissen, aber ich bin überzeugt davon, dass auch die Fanszenen, und ich glaube auch nicht, dass es nur Hooligans waren, sondern auch andere Fangruppierungen, die da beteiligt waren, ich glaube, dass die das auch intern aufarbeiten, wo sie da ihre eigenen roten Linien überschritten haben. Also das machen sie nicht öffentlich, aber ich glaube, dass gerade bei diesem Derby, über das wir jetzt sprechen und so wie es gelaufen ist, dass da einfach ganz viel zusammengekommen ist. Und ich bin auch, das merken Sie vielleicht schon jetzt noch ein bisschen vorsichtig, weil auch ich kenne nur die Videos aus dem Internet und von den Nachrichtenportalen. Ne? Das sind ja immer nur Ausschnitte, da weiß man nicht so genau, was passiert ist. Was man aber sehr gut erkennen kann, ist, dass sich das so langsam über den Spielverlauf ja immer stärker hochschaukelt. Es kommt immer mehr Pyrotechnik, es wird immer lauter. Und was ich finde, was man auf den Videos auch sehr gut erkennen konnte, war, wie stark da auch die Gegengrade mit einbezogen war. Also auch da sind Leute auf einmal ja so sehr nach vorne gegangen, sehr laut geworden, sehr negativ emotional geworden. Und ich sag mal, die sehr problematische Situation, die zum Schluss entstanden ist, die ist ja nach der körperlichen Auseinandersetzung auf dem Spielfeld entstanden. Das ist jetzt nicht die Schuld der Spieler, was da passiert ist, aber das meinte ich eben mit, da kommen so ganz viele Sachen zusammen. Da hätte man sich vielleicht vorher durch ein bisschen, wie haben Sie das genannt, Gorilla auf die Brust schlagen, auch wieder beruhigen können, aber da kamen zu viele Faktoren zu schnell zusammen, dass es so Eskalationsbeschleuniger gab in dieser Situation. Und ich würde auch nicht sagen, dass, oder ich bin ziemlich überzeugt davon, dass diese Gruppen nicht im Blick haben wollen, also sie wollen keine Verletzten. Sie sind auch bei Eskalation, das ist nicht so ihr Hauptziel. Aber das schaukelt sich auch durch diese sehr starke Identifikation und dieses Derby-Gefühl, wir müssen jetzt nicht nur besser sein als die anderen oder lauter sein oder sichtbarer sein, sondern wir müssen auch besser sein, als wir beim letzten Mal waren. Das geht, also das kommt so alles zusammen und das macht es so schwierig, auch jetzt eine gute, solide Aufarbeitung dieser Situation zu machen, weil da sehr viel aufeinander geprallt ist.
Ja, denn es kommt eine dritte Gruppe mit rein, das ist die Polizei, die versucht alles zu beruhigen. Wenn wir nochmal die Fankurve Waldhof Mannheim sehen, die haben ja das Fluchttor geöffnet. Ja. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist auch recht schnell gemacht. Das soll ja auch schnell gemacht werden, um im Notfall ruckzuck offen zu gehen. Also das ist nichts Besonderes. Gehen auf den Rasen und da bin ich dann wieder überrascht, wo man dann nachher aus der Fanszene von Waldhof Mannheim hört, ja, Polizei überreagiert, Pfefferspray natürlich und wir haben einen verletzten Fan. Wo ich dann wiederum denke, ja logisch, Leute, wenn ihr auf die Fresse hauen wollt, müsst ihr davon ausgehen, dass ihr was abkriegt. Dann zu sagen, ja, wir haben einen verletzten Fan, also hat die Polizei überreagiert. Das lasse ich mal als Wertung jetzt außen vor, ob das so ist oder nicht. Aber dann müssen die Fans auch sagen, okay, wenn ich austeile, ist nun mal so, dann kann ich auch was einstecken. Dann muss ich aber nicht anfangen zu sagen, aber das gehört sich ja nicht, dass die Polizei zurückschlägt, sondern da muss ich davon ausgehen. Und wenn das jetzt wirklich so ein Zweikampf dann wird, in dem Moment Fan gegen Polizei, muss dann die Fankurve nicht auch sagen, okay, wenn wir was draufkriegen, haben wir Pech gehabt.
Auch da würde ich wieder unterscheiden, was wird nach außen gegeben und wie wird vielleicht allgemein so darüber gesprochen. Ich glaube, dass Fankurven sich sehr wohl bewusst sind, wo ihr eigener Anteil lag. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was in den Situationen passiert ist, als die Polizei in den Block gegangen ist. Ich muss nur ehrlich sagen, also wer mich kennt und wer meine Arbeiten kennt, weiß, dass ich sehr polizeikritisch bin. Aber in diesem Fall, das war ja schon fast vorbildlich, wie reagiert wurde. Na, also das war ja, sie waren sehr schnell da. Aber was ich noch viel bemerkenswerter fand, sie haben sich nach der, wie man das jetzt auch nennen will, Bereinigung der Situation oder der Lage oder wie das im Polizeisprech genannt wird, auch sehr schnell wieder zurückgezogen. Das ist auch selten. Manchmal stehen die ja dann mit 20 Mann an der Eckfahne, wo man denkt, das wird aber bei der nächsten Ecke schwierig. Also von daher, ich glaube, dass da jetzt der Polizei erstmal nicht so der große Vorwurf gemacht werden kann. Wenn das gemacht wurde, ich möchte jetzt auch nicht vorwegnehmen, ich weiß nicht, was direkt davor passiert ist. Da habe ich auch nur die Bildausschnitte aus dem Fernsehen. Für mich hat sich das eher so dargestellt, dass Polizei schnell reingegangen ist, sich aufgestellt hat, gewartet hat, bis sich das so ein bisschen abgekühlt hat. Ich finde, es hat sich für diese Dramatik sehr schnell abgekühlt. Da war ich sehr überrascht. Ich hätte das länger erwartet, ehrlich gesagt, weil das schon hochemotional war. Und ich fand es auch interessant zu sehen, dass zwar das Fluchttor geöffnet wurde, aber ja gar nicht so weit nach vorne gelaufen war. Also es war ja jetzt nicht eine Situation, wo die beiden Fanszenen aufeinander, das war auch immer noch Drohgebärde. Ich möchte das auch nicht runterspielen, was da passiert ist. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Aber da waren schon so Punkte. Was ich auch noch spannend fand, war beispielsweise, dass sich die Polizeikette ja nicht nur hinter den beiden Toren positioniert hat, sondern die hat sich auch an den Gegengraden positioniert. Und zwar genau aus dem Grund, den ich eben gesagt habe, weil auch von dort aus eine sehr harte Konfrontationsanspannung kam. Also das war, da hat es schon so im Stadion geknistert und dann sind diese Punkte passiert und dann gab es eben, ja, ich glaube, was ich sehr herausfordernd fand, war die Pyrotechnik, die quasi in die Blöcke geschossen wurde oder sehr weit auf das Feld geschossen wurde. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo dann auch Gegenszene wieder reagieren wollte. Da ist schon viel zusammengekommen, ja.
Überrascht war ich von den berittenen Polizisten auf dem Rasen. Das habe ich so noch nie gesehen. Da weiß ich auch zugegebenermaßen nicht, was Pferdepolizei da in der Situation besser hätten machen können als die Polizisten zu Fuß. Also das schien jetzt optisch vielleicht ein bisschen Effekthascherei gewesen zu sein, ohne dass das wirklich was gebracht hat. Erfreulich fand ich, dass der Einsatzleiter ganz offensichtlich mit den Fanvertretern von Waldhof Mannheim gesprochen hatte und dann irgendwann offensichtlich alles von optisch, von Fernsehbildern, von Videobildern, vom Internet abgeleitet, bereit war zu sagen, okay Leute, ihr habt eure Kurve wieder im Griff. Wir ziehen uns jetzt hier zurück. Wir stehen aber direkt hinterm Tunnel. Wenn wieder was los ist, sind wir sofort wieder da. Und dann kriegen wir richtig Probleme. Und wenn man in der Situation loben darf, dann haben tatsächlich ja die Fans gemerkt, okay, wenn es jetzt hier nochmal was gibt, dann ist die Finale mit dem Pokalspiel. Dann brechen sie es ab mit allen unüberschaubaren Folgen. Kann man aus dieser Situation her, so schlimm wie das Verhalten beider Fankurven war, irgendwie noch ein kleines Lob aussprechen, dass beide Gruppen dann gemerkt haben, okay, jetzt ist aber tatsächlich, also nicht nochmal, denn dann ist Schluss, sondern die haben beide gemerkt, jetzt müssen wir ein bisschen durchhalten. Dass nach dem Abpfiff und dem Weiterkommen von Kaiserslautern wieder Pyro und so weiter, ja, aber in der Situation, wo es hieß, noch eine Rakete und Finale, da haben sich alle zurückgehalten. Darf man sie dann loben?
Ja, natürlich darf man sie loben. Man darf auch den Einsatzleiter loben, der anscheinend die richtigen Worte gefunden hat. Und man darf auch die Mannheimer Fanszene loben, die anscheinend zugänglich war. Und ich glaube, dass auch ein entscheidender Effekt war, das hatte sich entladen dann. Ne? Man war nicht mehr in dieser Anspannung, man war zugänglich. Also man konnte wieder die Folgen abschätzen und man wusste, wenn wir jetzt hier noch einen Schritt weiter gehen, dann ist es hier einfach vorbei. Und das haben, glaube ich, die Personen, die in dem Moment miteinander ausgehandelt haben, unglaublich gut und klug gelöst. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Effekt ist von den Stadionallianzen, die es ja schon sehr lange in Baden-Württemberg gibt. Ich glaube, dass das da viel schon an Aushandlungsprozessen, jetzt nicht mit den Fanszenen, aber so allgemein stattgefunden hat, dass man eben solche Aushandlungsprozesse auch in diesen sehr hochdynamischen und hochkonfliktiven Situationen hinbekommt. Und da darf man einfach auch mal alle loben.
Ja, waren wir wieder beim Gorilla, der sich gegenübersteht, so ein bisschen auf die Brust klopft und nachher dann nach Hause geht und sagt so, eben habe ich es aber gezeigt. Also wir haben das Ganze beruhigt. Eine Frage müssen Sie mir unbedingt beantworten, Stefanie Mollenhauer. Mhm. Wie kriegen die Fans die Klamotten ins Stadion?
Die ganze wenn ich das wüsste, ich glaube, dann wäre ich sehr gefragt. Tatsächlich weiß ich das nicht und ich frage es mich auch manchmal. Ich bin auch überrascht. Also gerade wenn es um so Massen geht, aber da bin ich definitiv die falsche Ansprechperson, weil da stehe ich auch manchmal mit einem sehr großen Rätsel davor, weil ich bin ja auch Fußballfan, ich gehe auch ins Stadion. Ich wüsste nicht, wie ich es da reinkriegen sollte. Ich werde kontrolliert. Also ich muss mein zweites Feuerzeug abgeben. Ich weiß nicht, wie man das da reinkriegt. Aber irgendwie scheint es immer wieder zu gelingen.
Also mir wird ja oft gesagt, ja, diese kleinen Teile, die schieben sie sich in den Hintern.
Ich sag, das ist ein Gerücht.
Dann kommt man von vorne wieder raus. Also das sind ja keine kleinen, unübersichtlichen Dinge, die damit gemacht
werden. Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist, glaube ich, das ist einer der längsten Mythen, die wir so haben im Fußball. Also das wird mich jetzt auch sehr überraschen. Also vor allem bei einer Pyrofackel, okay, aber bei so einem Rauchtopf, also da frage ich mich, nee, den klemmt man sich auch nicht irgendwo an den Körper. Den weiß ich nicht, die werden andere Wege haben. Aber wenn irgendjemand mal gerne mir erklären möchte, auch im Geheimen, der zuhört, wie man es reinkriegt, ich hatte auch Interesse daran, zu wissen, wie es geht.
Darf ich es versuchen?
Ja.
Also ich vermute, Vermutung, kann völlig falsch sein, kann völliger Blödsinn sein. Ich vermute und weiß, Fanszenen sind sehr, sehr gut organisiert. Mhm. Die wissen ganz genau, der Ordner an dem Tor, den müssen wir ansprechen. Und der kriegt von uns den Honig und der lässt alles rein, was wir brauchen.
Echt?
Das ist Vermutung von mir, kann ich nicht belegen, weiß ich nicht. Aber das scheint mir die einzige Begründung zu sein. Ich höre ja sehr oft, ja, die haben schon die Nacht vorher ihre kleinen Lager da hingelegt und so weiter. Das geht eigentlich auch nicht. Also das ist für mich die einzige Lösung. Es sind ja alles private Sicherheitsunternehmen, die in den Stadien arbeiten. Dass du genau weißt, in der Szene, Tor Nummer 7, da steht Karl-Heinz, den sprechen wir an, der kriegt den Honig und dann kriegen wir alles rein. Vermutung von mir, kann völlig falsch.
Aber wie kriegt denn Karl-Heinz das dann rein? Weil,
Der muss ja,
also,
der muss ja nur die Tür aufmachen.
Ja, aber die werden ja, also die Kontrollen sind ja, also manchmal steht Polizei daneben. Es sind gerade für aktive Fans nochmal viel härtere Kontrollen, Materialkontrollen. Ich weiß nicht, ob Karl-Heinz da so die Möglichkeit, ich entschuldige mich bei allen Karl-Heinz aus der Welt gerade, aber genau, aber ich weiß nicht so genau, wie man den, also selbst wenn man den schmiert, aber da stehen ja noch andere Leute am Tor. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird eins der bestgehütetsten Geheimnisse sein. Ja. Aber wie gesagt, wenn mir irgendein Fan das mal im Geheimen mitteilen möchte, ich habe ein sehr großes offenes Ohr dafür, weil das interessiert mich tatsächlich auch.
Dann würde ich Sie bitten, das auch direkt an mich wieder weiterzugeben.
Auf jeden Fall, dann machen wir den nächsten Podcast.
Aber wenn Sie das wissen und veröffentlichen, dann ist aber sofort Ende mit der ganzen Geschichte.
Ja.
Das ist ja wirklich, ich meine, wie viele Bengalos, also ich hatte mir jetzt vor kurzem einen Tag Frankfurt gekriegt, eine Sperre. Was war das? 50 Rauchtöpfe, 25 Bengalos und was ich da alles ganz genau gezählt und abgerechnet. Das sind so viele Klamotten, also die kannst du doch gar nicht irgendwie. Da musst du dann einen Riesenkoffer mitschleppen, um das alles reinzukriegen.
Ja. Selbst
wenn du jedem sagst, du nimmst das und du nimmst das. Das ist schon wirklich.
Ja, ich weiß es auch nicht, dass, aber irgendwie, ich sag mal, es ist ja auch ein bisschen schön, dass wir noch ein paar Mythen im Fußball haben,
ja,
wo wir spekulieren müssen und nicht die Antwort haben. Das ist ja auch eigentlich sehr nett in dem Ganzen.
Und es ist sehr nett, dass wir nochmal eine zweite Möglichkeit haben, mit Ihnen zu sprechen, Stefanie Mollenhauer, über die Lösung dieser Rätsel. Wie kommen die Klamotten ins Stadion?
Stefanie Schicken Mollenhauer. Sie uns Fotos.
Ja. Ich sage schönen Dank, dass Sie Zeit hatten für meinen Podcast Boss des Bundesliga-Blog, um über Derbys zu sprechen. Das war die Ausgangssituation und wir hätten niemals über Waldhof gegen Kaiserslautern gesprochen, wenn da nicht was passiert wäre.
Oh,
und deswegen muss man natürlich aktuell darüber reden. Sehr schön. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel, viel Spaß, aber auch Engagement, so wie Sie es haben bei COFAS, um das nochmal zu versuchen, einigermaßen fehlerlos auszusprechen. Die Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit. COFAS, genau. Das steckt dahinter. Und Stefanie Mollenhauer ist keine Abkürzung, sondern ist die echte Person, mit der ich sprechen durfte. Dankeschön dafür.
Ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Vielen Dank, Stefanie Mollenhauer, nicht nur für das Gespräch, sondern auch vielen Dank für Ihre Zusage. Denn nach unserer Aufzeichnung haben wir noch lange zusammen gesprochen über die Fanszene, Derbys und so weiter und haben dann gemerkt, mein Gott, das, was wir gerade besprochen haben, war eigentlich auch wiederum so wichtig und hochwertig. Eigentlich hätte ich das auch aufzeichnen müssen. Das machen wir. Wir haben uns verabredet für den kommenden Montag, werden dann nochmal über das Thema Fankultur, Fanarbeit sprechen, denn COFAS hat auch das Projekt Fans und Polizei. Das ist auch die Homepage fansundpolizei.de. Das werden wir nochmal ganz genau und ausführlich besprechen in der kommenden Woche. In Bosses Bundesliga-Blog könnt ihr euch drauf freuen oder vielleicht auch schon mal ein bisschen im Kopf behalten, dass es nächsten Donnerstag wieder heißt von mir. Hallo, herzlich willkommen, Stefanie Mollenhauer. Jetzt heißt es erstmal Dankeschön, Stefanie Mollenhauer, und bis zur nächsten Woche, wenn wir uns wieder zusammenschließen werden. Das war sie dann, die heutige Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Ja, jetzt gilt es am kommenden Wochenende. Die Bundesliga startet. Ich wünsche euch und eurem Verein den maximal möglichen Erfolg, den es geben kann. Ein erfolgreicher Start in die neue Saison. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Gute und Tschüss, sagt Ralf Bosse.